Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben schon wieder viel zu erzählen. Wir haben letzte Woche noch spekuliert und jetzt hatten wir die erste Trainerentlassung der Saison. Aber Oscar, es gibt wichtigere Dinge im Leben, nämlich Agrarmessen. Ich habe gehört, du hast dich umfangreich informiert.
Agrarmesse in, wie du schön auf deinem Trikot zu sehen hast, in Clermont-Ferrand. Wir haben ja jetzt unseren ersten Block, ist jetzt vorbei. Und deswegen haben wir die erste Woche Urlaub bekommen. Und da habe ich natürlich nichts Besseres zu tun, als meine Freundin hier zu besuchen und auf die Agrarmesse zu gehen. Und was soll ich sagen, es war Hammer. Ich habe Traktoren gesehen von John Reed, von Klaas. Und von ganz vielen anderen Firmen, aber ganz interessant. Und tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen Wettkampf gesehen, wo Leute das schönste Schaf gekürt haben.
Ich finde es super spannend. Es ist immer so diese Welt, von der man nicht weiß, dass es existiert.
Und über 200.000 Besucher, das muss man sich mal reinziehen. Also das ist halt, ne? Und dann waren wir auch noch auf einem Traktorenverkaufsstand eingeladen, weil da Leute kannten. Und was die Dinger kosten, die kosten ja weit über 100.000 Euro, so ein Traktor, ne? Das ist also, da muss ich vor ordentlich was auf den Tisch legen, ne? Also, ich habe auch überlegt, einen mitzunehmen, aber dann habe ich nochmal in meine Brieftasche geschaut und gedacht, das reicht leider nicht.
Ich meine, und vor allem, Traktor ist die eine Sache, wenn es dann wirklich an diese Spezialmaschinen geht. Also, es ist bei meinem Onkel, der ist ja Winzer, und wenn seine Weinlesemaschine kaputt geht, verliert er sein Haus. Also das ist schon einkalkuliert, dass er das dann verkaufen muss. Und es reparieren zu lassen, ist schon echt wild. Das ist schon wirklich wild.
Ja. Aber wirklich interessant, weil man weiß ja, man das Einzige, was man ja so weiß, also wir kommen ja beide aus der Großstadt, wir sind ja beide Berliner. Und wir Berliner, muss man ehrlicherweise zugeben, sind jetzt von Landwirtschaft nicht so wirklich umgeben oder kennen es da nicht so aus, aber es ist schon interessant, wie eigentlich so Nahrungsmittelerzeugung funktioniert. Was da auch so an Hightech-Gerätschaften gibt, irgendwelche Drohnen, mit denen man über die Felder fährt und so. Ich kann das alles nicht bewerten, aber es war auf jeden Fall interessant.
Meine einzige Begegnung mit dem Thema Landwirtschaft war auf der Domäne Dahlem und ich weiß nicht, ob man das wirklich zählen kann.
Für die nicht wissen, was das ist, Dahlem ist der Außenbezirk von Berlin und da gibt es dann so ein kleines Bauerndorf, was so den Anschein erweckt, das wäre so extra gebaut worden, so wie sich Berliner Bauernhof vorstellen. So. So einen kleinen Streichel zu, ne?
Kann man schön. Fahren am Wochenende wieder hin. Ne, nächste Woche. Naja, in jedem Fall demnächst mal wieder. Ich bin sehr gespannt, ob es mit meinen Kindheitserinnerungen mithalten kann.
Ich wünsche viel Erfolg. Kommen wir zu Kindheitserinnerungen. Oder beziehungsweise eher Erinnerungen. Wir hatten ja letzte Woche schon über die Nuit de Rugby gesprochen, also die Nacht des Rugbys, ja dann diesen Montag hat die dann auch stattgefunden, da dann Abgesandte von allen französischen Vereinen da. Da wurden dann die Leute gekürt. Machen wir es kurz. Jack Willis, bester Spieler der Top 14. Boswell, die Nummer 10 von Montauban, bester Spieler der Pro de Deux. Und so wie eigentlich jedes Jahr, der beste Staff geht an Toulouse, also an die Gewinner der Top 14 und Der beste Staff der Pro D2 ist eben Montauban. Und der beste Schiri wird Pierre Brousset.
Relativ, also fast schon kontrovers Jack Willis geworden ist und nicht Thomas Ramos, aber
Diskussion, die ich auch geführt habe, aber ich lege es darauf zurück, dass die Spieler ja abstimmen. Also wir haben ja immer diese Pro-Wahl-Meetings, das ist ja veranstaltet worden von der Spielergewerkschaft und gibt es dann so einen QR-Code, dann kann man den halt scannen und kann man abstimmen. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es so krass Spieler-influenced ist. Und ich stimme halt nie ab, muss ich ehrlich sagen. Ich, keine Ahnung, ich habe da keine Aktien. Ich bin zwar mal Mitglied, ne? Pro-Wahl super, top 100 Euro im Jahr und dafür kriege ich 11.000 Euro Studium bezahlt. Das ist die beste Investition, die ihr machen könnt. Aber ja, ich habe da noch nie abgestimmt. War auch noch nie da.
Dieses Jahr erstaunlich also was es drumherum angeht, erstaunlich unkontrovers. Teddy Riner, der als Pate der Lüdi Rugby sich zu ein paar Kommentaren hat hinreißen lassen, aber insgesamt nichts allzu Kontroverses. Eine Nachricht am Rande, die wir vielleicht mal so mitnehmen können. Toulouse Olympique ist Zweitligameister in England geworden im 13er Rugby. Auch wieder so eine Sache. Damit belegen die beiden französischen Vereine den ersten Platz der zweiten Liga und den letzten Platz der ersten Liga. Werden allerdings wahrscheinlich im nächsten Jahr beide in der ersten Liga spielen. Am 16.10. entscheidet die Ligakommission, welche 14 Teams im kommenden Jahr in der Super League spielen. Es wäre das zweite Jahr für den Théotreize in der ersten englischen Liga. Letztes Mal ja sang- und klanglos wieder abgestiegen. Ich glaube, sie haben kein einziges Spiel gewonnen. Vor relativ bescheidenen Zuschauerzahlen im RNS Vallon. Muss man mal schauen, wie es diesmal wäre. Haben ja durchaus gelernt. Schauen wir. Aber das vielleicht am Rande. Weil es dann doch irgendwie immer schön ist, wenn ein französisches Team Engländer besiegt. Ich glaube, da haben wir immer Spaß dran.
Wenn wir schon bei französischen Teams sind, das U18 Nationalmannschaftsteam oder U20, glaube ich, oder? Sieht ja auch schon fast aus wie ein
Also laut Ankündigung
französisches
ist es
Team.
U18-Kader, aber gut genug.
Also wundert mich, weil Karl und Colin und so, die sind ja schon in den Espoirs, also U21. Aber gut. Wie auch immer, kommen wir schon aufs Thema. Die Kombinierungen sind raus für den Deutschlandkader und mit dabei eben auch die ein oder anderen Jungs, die in Frankreich spielen. Natürlich die ganze große Gruppe um Johannes Polominski, Karl Kasper, Colin Wiedemann, Aaron Engels und Edward Jumatate, die eben alle dann, ich glaube, zumindest drei von ihnen alle gemeinsam nach Stade Français gegangen sind. Die habe ich ja noch dann kennenlernen dürfen und war ja als Übersetzer mit von der Partie. Ja, haben es anscheinend immerhin bis zu den Espoirs geschafft. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und dass sie jetzt ihre Expertise auch im deutschen Team mit einbringen in der Jugend, ist sicherlich in Ordnung. Gerade wenn man sich den Espoir-Spielplan anschaut, gibt es ja dann doch das ein oder andere Loch. Und wenn man dann da Spielerfahrung sammeln kann, dann ist das absolut zu empfehlen. Gleiches gilt auch für oder für einen Spieler, der aus Colomiers kommt, den Pablo Leon Renner. Und für Henri Gros, der bei Grasse Vaucresson spielt. Also einem Verein, da muss mir Marc jetzt helfen, der zumindest nicht in den ersten drei
Nein,
bzw. vier
also ich
französischen Ligen
müsste
unterwegs
tatsächlich
ist.
auch nochmal googeln, um zu gucken, in welcher Liga genau sie sind. Das ist also zwischen Paris und Versailles und es würde dich nicht überraschen zu hören, dass es ein Feeder-Club von Stade Français ist. Also auch einer, der vielleicht die Pink Army oder die rosa Soldaten in den kommenden Jahren auch noch unterstützen wird.
Für mich auf den ersten Blick interessant, der Mann aus Grenoble ist nicht dabei. Der ist dann wahrscheinlich bei den
Ja, oder bei der
Herren
U20.
eingeplant.
Oder?
Oder bei der U20. Ja.
Wie?
Ja, kann auch sein. Reichen wir nach. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt uns,
Zusätzlich
bevor wir
müsste es
Fake
bei
News
der
hier verbreiten.
U20 ja auch noch ein Espoir aus Agen geben.
In der Theorie. Also ich habe öfter seinen Namen gehört, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Also es gibt auch den anderen, zu dem man ja auch Kontakt hat, aber irgendwie zu ihm. Ist ja auch zweite Reihe Stürmer, glaube ich, ne? Also das ist ja. Melde dich, schreib
Und
mir.
vor allem, hör diesen Podcast erstmal. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber. Also, wenn ihr ihn kennt,
So fangen wir
machen
an.
wir es folgendermaßen: Ihr schickt ihm den Podcast und dann schickt der Oskar eine Nachricht. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
So sieht's aus.
Und ein Thema, das vielleicht nur ja, nicht irrelevant ist, aber vielleicht trotzdem einmal thematisiert werden müsste: Toulouse haben ein Kommuniqué rausgegeben, der sie vor dem Clubsterben im Nachwuchsbereich warnen, nachdem ihr Nachwuchsteam, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube U16, Crabeau ist das U16? Ja. Ja, dann die
Krabos
U18,
wäre U18. Und Godamend
ja,
wäre
war das
halt
U18, aber sie
U16.
haben in jedem Fall 130 zu 0 gegen Tarbes gewonnen.
Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Da würde ich gerne was zu sagen. Es ist natürlich lächerlich, sich darüber aufzuregen, weil was ist denn die Realität im französischen Rugby? Alle Spieler, die was drauf haben, die was können, die sind doch spätestens ab der U14, sind die doch nicht mehr in ihren kleinen Vereinen, sondern spielen dann im Beispiel von Tarbes entweder in Toulouse, natürlich. Po ist um die Ecke, gehen alle nach Po. Biarritz, Bayonne ist ja auch nicht weit weg. Das heißt also, Montemasson ist ja auch nicht weit weg. Das heißt, wer bleibt in Tarbes? Das könnt ihr euch ja bei allem Respekt selbst vorstellen. Halt die Jungs, die 130-0 verlieren. Das bringt natürlich einfach das Problem, es ist Probleme der Professionalisierung. Jeder, der Bock hat, was zu erreichen, der weiß ganz genau, dass er in Toulouse, in Po, Bayonne und Biarritz, Montemasson und auch Dax, das ist ja alles nicht weit weg, größere Chancen hat, Profi zu werden als in Tarbes. Wo Infrastruktur fehlt, wo Geld fehlt, wo Sponsoren fehlen, da sind solche Ergebnisse klar. Das kommt einfach, wenn, ich sag mal, ein Centre, richtiger Centre de Formation, also ein NLZ wie im Deutschen gegen eine Mannschaft spielt, wo halt die Überbleibsel von denen sind, die es halt nicht geschafft haben, den Sprung, so hart wie es klingt. Finde ich ziemlich lächerlich, da so ein, was heißt lächerlich, aber sehe ich jetzt erstmal kein Problem mit. Das ist, denke ich, einfach ganz logischer.
Ich glaube,
Oder Marc, ich weiß nicht, wie
die
du das siehst.
Kritik war daran, dass sie nur mit 18 Spielern angetreten sind. In der Höhe, ich glaube, es hätte in der Höhe hätte es nichts geändert, aber ich glaube, sie wundern sich schon, dass sie als Toulouse gegen Teams spielen müssen, die nicht mal einen vollen Kader kriegen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, wenn ich gegen Toulouse spiele, gehe ich davon aus, dass ich 130-0 verliere und dann habe ich an dem Wochenende wahrscheinlich auch was Besseres zu tun.
Dann fahren wir doch lieber auf die
Ich würde
Agrikulturmesse hier, ne, nach
es ist
Clermont.
schon, ich meine, es ist halt einfach auch, ich meine, es ist ja eine Diskussion, die hatten wir jetzt auch im deutschen Fußball zum Beispiel, wo es in Hessen ja dieses Qualifikationsturnier gab und wo sie entschieden haben, welche Kinderteams in welcher Liga gegeneinander spielen im kommenden Jahr, weil sich da ja auch die Teamzusammensetzung ändern. Da gab es ja auch diese 40-0-Ergebnisse. Du sagst ja, wie geil ist das denn für die Teilnehmenden? Da hat doch keiner Bock drauf. Ja, aber es sei denn, du gliederst diese Teams vollkommen oder komplett aus und lässt sie nur noch gegen andere Nachwuchsleistungszentren antreten, lässt sich das halt nicht ändern. Und das finde ich dann aber auch nicht fair zu sagen, die anderen Teams müssen ja
Ich
auch
sehe
irgendwie
es
eine
auch.
Chance haben, irgendwo mitzumachen.
Ich sehe es genauso wie du. Ich sehe es so, genauso wie in der wie das ja auch von den Espoirs ist. Du spielst ja auch nur gegen Leistungszentren. Oder gegen gute Teams. Was heißt gute Teams? Du spielst nur gegen Leistungszentren. Das sollte man eigentlich, ja, sollte man eigentlich ab der U16, U18 einführen. Du hast natürlich dann ein Problem, dass du Leute hast, die durchs Raster fallen, weil sie halt zu spät gescoutet werden. Und das ist, glaube ich, dann schon ein Thema, was man ernst nehmen muss. Weil, ja, das ist halt so eine Abwägungsfrage, ne? Ob man dann nicht vielleicht Leute hat, die einfach durchs Raster fallen. Wenn man sie zu früh sozusagen sich darauf konzentriert, nur Leistung, Leistung, Leistung. Aber ich denke mal,
Ja,
auf
also
lange Sicht wird es genau
gehe ich
dazu
von
kommen.
aus. Ist ja für, ja, naja, ich glaube, es gibt ja keine einfachen Antworten, aber das ist wahrscheinlich der Weg. Und ich meine, hohe Ergebnisse, um vielleicht mit dem Spiel anzufangen. Hohe Ergebnisse sind ja nicht nur auf den Nachwuchsbereich beschränkt. Eindeutige Ergebnisse sind ja nicht nur auf den Nachwuchsbereich erschränkt. Montauban hat sich in dieser Saison zumindest dahingehend schon in die Rekordliste eingetragen, dass sie zwei rekordverdächtige Spiele im Saisonstart hatten, nämlich zwei der fünf höchsten Niederlagen der Saisongeschichte. Unter anderem.
Aber so richtig. Aber so richtig. Der Prügelknabe.
Jetzt tatsächlich das punktereichste Spiel der Erstligageschichte. 115 Punkte bei ihrer 84-31 Niederlage in Clermont. Die damit das Spiel mit den meisten Punkten in einem Spiel und das Spiel mit den zweitmeisten Punkten in einem Spiel. 95-7 gegen Dax in 2008. Auch ja, das ist kein motivierendes Ergebnis. Auch noch im August, also es muss irgendwie erster, zweiter Spieltag gewesen sein. Das, was ich sagen werde, ist natürlich schon haushohes Ergebnis. Auf der anderen Seite 31 Punkte, wenn Montauban wenn man jetzt nur darauf guckt, sind 31 Punkte von Montauban keine schlechte Leistung. Ja.
Darfst du halt nicht 84 bekommen, ne?
Das ist halt, ich fand es aber, also das, was ich beeindruckend fand, 12 Versuche hat Clermont gelegt, davon 11 von 11 verschiedenen Spielern, fand ich auch so eine schöne Teamleistung. Ja.
Jeder durfte mal, ne? Wer hat noch nicht, wer hat Lust, ja, einen Versuch legen, komm. Stell dich hinten an.
Ich will schon. Ich auch ein. Also es war ein sehr unterhaltsames Spiel, also vor allem bei Montauban ja, wie gesagt, 31 Punkte und Montauban hat nicht aufgegeben. Ich meine, wie gesagt, sie hätten aufgeben können. Es hätte keinen Unterschied gemacht, aber
hätten sie, darf man das? Kann man einfach vom Feld gehen und sagen, jetzt reicht's. Das weiß ich gar nicht. Kann der Kanal gar nicht übertragen. Frag mich, ab welchem Punkt der
Schiedsrichter das Spiel abbricht.
Mercy Rule, wie im Baseball einfach.
Vielleicht, je nachdem, wie die Saison weitergeht, wenn Josovici sich verletzt. Vicky, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Vielleicht finden wir es dann raus, wenn es dreistellig wird. Gab.
Ja, aber man muss doch mal sagen, ich verstehe gar nicht, warum die Auswärts so oft eine Mütze bekommen. Ich meine, die sind doch zu Hause gut und eigentlich, ich glaube, es ist halt einfach so, keine Ahnung, man sieht so im Fernsehen so diese entmutigten Gesichter, die das so akzeptieren einfach. So ein bisschen Revolte so, oder? Also, ich finde es irgendwie auch schade für die Liga, weil, was heißt, die sind ja nicht mal Letzter. Perpignan kommt mir nachher zu, ist ja noch. Also, das ist ja, keine Ahnung, Das ist ja alles irgendwie
Oh, ja.
Vielleicht kommen wir doch direkt dazu, oder? Kommen wir doch mal direkt zum, haken wir mal ein paar Spiele ab, die vielleicht nicht so wichtig sind. Montpellier gewinnt 37-30 gegen La Rochelle. Und dann, wo haben wir es denn, das Perpignan-Spiel? Ich jetzt gar nicht auf der klugen Liste. Ah, ja, danke, jetzt sehe ich es, jetzt wird es mir hier markiert. Genau, denn Perpignan verliert erneut zu Hause mit 0, also ne, 0 Punkte mit 11-28 gegen Stade Français. Und wir hatten letzte Woche, hatten wir Wetten abgeschlossen, wir können festhalten, Marc und ich, wir haben beide unser Geld verloren, denn die ersten Coaches fliegen bei Perpignan. David Marty, der Chefcoach, und Gérald Bastide, der sich um die Verteidigung kümmert, müssen gehen. Und ja, diese Erfolgskrise, kein Spiel gewonnen, macht sich eben jetzt auch an den Zuschauerzahlen bemerkbar. Im Ami Gérald nach 20 Spielen erstmals nicht ausverkauft. Ja, Krise in Perpignan.
Oh, dieses kann man Spiel war eine, sagen. Ich entschuldige mich für die Wortwahl, aber eine Shitshow von vorne bis hinten. Angefangen daran, wie gesagt, spielen.
Ich sag das nicht so.
Ja. Aber es fing damit an, Meldung vor dem Spiel, Eilmeldung vom Independant, Emil Gérald nicht ausverkauft, das war denen eine Eilmeldung wert. Ja, also stimmt, es waren auf der Tribüne, waren ein paar Plätze leer und vor allem war der Stehplatzbereich nachvollziehbarerweise, nachdem da einige sehr fanunfreundliche Regelungen getroffen wurden, nach den Zwischenfällen vom Spiel gegen Racing, waren vor allem die Stehplätze nicht ausverkauft. Dann ging es weiter, dass Perpignan zur Halbzeit lagen sie 3-11 oder was auch immer hin, irgendwas in die Richtung. Und Spieler von Perpignan gehen zuerst in die Kabine, werden lauthals ausgepfiffen und die Tribünen, die Fans, die dann anfangen, dem Auswärtsteam von Paris zu applaudieren, was wiederum zu Pfiffen von den Fans geführt hat an anderen Ecken des Stadions.
Das war auch hart, ja, das habe ich gesehen, das war auch hart.
Ja, und danach Krisensitzung, geheime Krisensitzung am Montag, Dienstag mit dem Ergebnis, David Marti immerhin 310 Spiele für Perpignan. Der ist seit 2004, 2003 durchgängig beim Verein. Wie gesagt, 310 Spiele für den Club. Seit 2016 als Trainer im Verein aktiv. Das ist schon, dass der Mann jetzt derjenige ist, der gehen muss. Der Rugby-Romantiker findet es traurig.
Ja, ich finde es, keine Ahnung, es ist, also Reaktion zeigen, würde jetzt ein Schalke-Trainer sagen. Wir müssen eine Reaktion zeigen und das war es am Ende des Tages auch. Muss einfach ein Ultraschall durch die Mannschaft jetzt jagen. Ich meine, habe ja auch schon die ein oder andere Trainerentlassung mitbekommen. Das wird dann meistens, du merkst es als Spiel, du weißt, weil es ja meistens einfach, wenn ein Trainer entlassen wird, ein Versagen auch der Spieler. So habe ich das zum persönlich immer gesehen, dass man halt einfach den Trainer im Stich gelassen hat. Ob man jetzt persönlich mit dem klarkam oder nicht, das ist ja, darum geht es ja gar nicht. Kommt ja einfach darauf an, dass man seinen Job gut macht und Spiele gewinnt dafür, wenn er ja bezahlt. Aber wenn du halt jetzt auch schon diese Reaktion der Fans hast, dann kann ich das von der Vereinsführung schon verstehen, dass man halt irgendwas machen muss. Ob das jetzt einen Erfolg bringt, das ist aber natürlich jetzt nicht garantiert.
Es kommt jetzt halt wirklich darauf an, das Problem in dieser Situation ist halt für mich wie immer, wer kommt stattdessen? Wer ist die Alternative? Ist die Alternative, dass Franck Azemar wieder mehr hands-on ist? Ist das die Alternative? Ist die Alternative, dass Nicolas Mas, der jetzt aktuell ja nur Gedrängetrainer ist, aber ob der jetzt wieder gute alte katalanische Mentalität aufs Feld bringt? Ich meine, das ist ja schon eine Sache.
Wir brauchen Felix Magath. Felix Magath ist die einzige Rettung.
Ich meine, das war ja schon irgendwo, es ist Leuten schwer zu vermitteln, die das nicht wirklich miterlebt haben. Aber Emile Giral mit Nicolas Masse auf der 3, das war ja wirklich, du hattest das Gefühl, wenn du da auf den Tribünen gesessen hast und es ging ins Gedränge, das gesamte Stadion sich irgendwie so gefühlt vorgebeugt ins Gedränge mit reingelehnt hat. Aber das hast du halt irgendwie nicht mehr. Gut, es liegt auch daran, wie sich das Spiel entwickelt hat. Und Gedränge eben halt nicht mehr, wobei jetzt wieder mehr als in den letzten Jahren, aber diese Festung, die Emi Giral war, ich meine, sie haben ja mittlerweile nicht mal mehr das Monopol auf Mittelfinger.
Tja. Früher war alles besser.
Ja, schon. vieles. Zumindest die Trikots.
Was machen wir weiter? Toulon, 33-16 gegen Pau. Gailleton verlängert. Das ist Info. Das ist klares Ergebnis. Das ist, wir können weitergehen. Ein nicht so klares Ergebnis haben wir in Kastel gesehen. 20-16 gegen Racing. Ein Spiel, was man wirklich sagen muss, ich habe es im Multiplex live verfolgen können. Ein, wie man so schön sagt, Nail-Biter bis in die letzte Minute. Also spannend, bis dann Abraham Papali mit Pick and Go den Ball über die Linie bringt und den alles entscheidenden Versuch nach Ablauf der Sirene für die Männer in Blau legt. Nicht in Himmelblau, sondern in richtigen Blau, ja, wie wir es alle kennen. Und tolles Spiel, Castro wirklich lange viel versucht und auch Racing hat extremst gut gespielt. Also hätte Racing dieses Spiel gewonnen, hätte man nicht behaupten können, dass es irgendwie unverdient gewesen sei. Ne? Also das war schon echt, was Racing die Saison abzieht, das bin ich echt beeindruckt und Collazo macht einen tollen Job da. Das muss man ihm einfach lassen, dass es ja Früchte trägt, es funktioniert. Auch gute Transfers gemacht mit Nathan Hughes oder Hugh, auf jeden Fall ist er ziemlich huge. Einfach Top-Leute auch unter Vertrag genommen mit einem neuen Scharnier, mit Leo Carbonneau, Hugo Sven. einfach Top-Leute dann und das funktioniert. Und ein Castor gewinnt man nicht, aber man hat immer einen Punkt mit. Und wenn man mich fragt, ist das doch
Ja,
für
denke
beide
ich
Seiten
auch.
vollkommen in
Also
Ordnung.
nach Castro fährt man nicht unbedingt mit der Erwartung eines Auswärtssiegs. Es gab eins, also der eine Versuch von Castro war schon sehr, sehr glücklich. Aber am Ende trotzdem verdienter Sieg. Also den
Das
Sieg von
Glück ist mit
Ihada
den
kämpft,
Tüchtigen.
kann man echt nicht sagen.
Wer seinen Sieg nicht so hart erkämpfen musste, das war Bordeaux. Oder siehst du das anders? Die gewinnen nämlich
Nö, die haben
32-20 gegen Lyon.
das Minimum getan und das Maximum rausgeholt. Ein bisschen, fast ein
Arbeitszeitbetrug.
bisschen. Tatsächlich zwei Doppelpacker einmal hervorzuheben. Esteban González, der Aushilfsneuner von Lyon, nachdem Baptiste Couillou ja auch mit oh, Knieverletzung ist es, glaube ich. Also ein Kreuzbandriss ist es nicht, aber zu. Ja. Aber auch
Leidensgenosse,
lange
aber nicht
ausfallen
ganz so
wird, haben
schlimm.
sie jetzt einen 19-Jährigen hochgeholt. Eigentlich, ich meine, du hast im Rugby, ist kein, die französische Rugby-Welt ist nicht riesig und du hast viele Söhne von. Aber in dem Fall trotzdem jemand, den ich gerne hervorheben würde, nämlich der Enkel von Raoul Barrière, der Namensgeber des Stadions in Béziers, immerhin sechsfacher Meistertrainer. Und jetzt er vielleicht, ich meine, Lyon will,
Sechsfacher
ich
Versuch,
würde sagen,
Liga.
sechsfacher Meister,
So
Lyon will bis
werden
spätestens 2030 Meister gewesen sein. Ich würde sagen, er holt mindestens sechs mit Lyon. Also da ist ja gar kein Zweifel dran.
Wette darauf, wenn es weiter so erfolgreich läuft mit unseren Wetten, dann können wir bald ja aufhören mit dem Podcasten. Irgendwann auf den
Du,
auf Bali hier.
also wenn ich auf irgendwas wette, dann darauf. Und Louis Bielbiaré hat mit seinem Doppelpack Blair
Ah, fair.
Connor als bester Scorer von Bordeaux überholt. Etwas hat nicht ganz so lange Zeit dafür gebraucht. Also mit 47 Versuchen jetzt der beste Tryscorer von Bordeaux.
Auch absolut
Wobei
wild.
das eine Sache
Verrückt.
ist.
Wurde ja auch, muss man nachreichen, zum besten französischen Nationalspieler gewählt. Was nicht von den
Ich
Spielern,
glaube
glaube ich,
ja.
sondern das macht die Presse, glaube ich. Wie auch immer die Presse ist. Die
Was
Presse,
man
die
aber
da
tatsächlich
oben.
trotzdem, ich meine, Blair Connor ist jetzt noch nicht so lange in Rente. Trotzdem von den 10 punktereichsten Spielen der Erstligageschichte sind irgendwie 7 in den letzten 3 oder 4 Jahren entstanden. Es ist ja schon eine gewisse Tendenz dazu, dass.
Ja, aber ich glaube, Rugby verändert sich jetzt nicht
Das
nur,
kommt noch
sondern ich glaube, Leute
hinzu.
werden, Spieler werden einfach besser. Also Spieler werden einfach athletischer, schneller, haben alles gute Skills. Früher war es ja so Rugby so, kennt man ja auch aus Deutschland. Also früher war Rugby so überall so wie in Deutschland so. Ja, du bist ein Stürmer, du machst keinen Pass, du gibst einfach einen Ball und gehst ins Gedränge, das ist deine Aufgabe, dann machst du dann das Rack und dann läufst du wieder bis zum nächsten Gedränge. Das hat sich ja verändert. Du hast ja linke Props, die sind super dynamisch. Du hast ja schon rechte Props, die sind super dynamisch. Sehen aus wie, als wären sie vom Laufsteg gefallen, so ungefähr. Das hast du ja überall jetzt und das ist einfach ein Sport, der sich weiterentwickelt, der dynamischer, schneller wird. Der ja auch mit Regeländerungen schnelles und offensiveres Rugby belohnt. Das ist ja auch von World Rugby so gewollt, dass das Ball in Play mehr ist. Und das muss man, glaube ich, mit einberechnen, so ein bisschen wie in der NBA mit dem Dreier.
Ja.
Leute können einfach alle besser Dreier
Ich
schießen
finde
als vor
trotzdem,
30
dass es
Jahren. Leute,
Grenzen
das
gibt. Ich
ist
meine,
einfach
bei
so.
euch war es jetzt, ich habe seinen Vornamen vergessen, aber Kleinhans, glaube ich, der Südafrikaner. Also, dass du einen zweite Reihe Stürmer hast, der in einem Spiel Flanker und Center spielt, finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Das hängt aber eigentlich, das hängt mit den Verletzungen zusammen, das muss man fairerweise dazu sagen. Wir haben nämlich keine zweite Reihe Stürmer mehr. Das heißt, die dritte Reihe muss in der zweiten Reihe, weil es gibt keinen mehr. Es gab, also einfach, es ist leer, es ist alle. Ja, hat sich ausgezweitereiht. Und dann hat es auch kein Center mehr gegeben. Das heißt, der Mann musste dann wieder zur Tat schreiten. Und Überraschung, wir haben auch gewonnen. Sogar mit Bonuspunkt. 20 Punkte nach 5 Spieltagen. Ich stand noch nicht auf dem Feld, habe trotzdem eine Prämie bekommen. Der Präsident scheint happy zu sein.
Hört man sich nicht beschweren? Wird man sich wirklich nicht beschweren?
Ich muss nochmal nachfragen, ob es auch so gewollt ist. Ja, da stand aber Oscar, Prämie, PDF. Dann habe ich mir angeguckt und sagte, meine Herren, der Mann hat aber Spendierhosen an.
Sagt man nicht nein.
Aber da kommen wir später zu. Ein Spiel gibt es ja noch in der ersten Liga. Was wir normalerweise überspringen würden, wäre es nicht Toulouse. Muss man ja fairer, also muss man wirklich sagen. Bei Bayonne, also 40, 26 gewinnt gegen Toulouse. Und Hugo Mollat mit den berühmten Worten von Christoph Oriós, wenn man 40 Punkte bekommt, dann hält man die Fresse und arbeitet einfach weiter, ne? Und mal Fresse halten hier, Männer!
Aber, also ich meine, das Ergebnis ist in der Summe relativ eindeutig. 3 Versuche hat Bayonne in den letzten 15 Minuten gelegt. Also, ne, das, was du immer sagst, also die besten Teams gewinnen in den letzten 20 Minuten. Nach 60 Minuten trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur normalerweise würde man eben sagen, ist es andersrum. Nicht. Aber ja, gerade bei den hohen Bällen, bei den Gassen, war Bayonne deutlich besser. Und am Ende, die Versuche, die sie gelegt haben, auch einfach gut rausgespielt.
Für dich das Jahr, wo Toulouse schlagbar ist? Oder sagst du, sobald Toulouse qualifiziert ist für Top 6, ist eh alles?
Oh, ich glaube, in den Playoffs kann alles passieren. Aber ja, Toulouse sehen, ich meine, wir sind immer noch früh in der Saison. Auch ein Dupont kommt nochmal zurück. Ein Antamak ist nicht unbedingt in Hochform. Also Romain Theo und Tamak ist schon in Hochform. Der ist sehr, sehr, sehr gut in Form. Aber ja, Toulouse wirken schlagbar. Also ich meine, sie wirken ja nicht nur schlagbar, also es ist jetzt natürlich irgendwie so
das sind
zweite Mal in 3 Wochen, dass sie 40 Punkte
kassieren. Zu Hause, auswärts, überall.
Das ist schon...
Eine Sache, darauf würde ich wirklich wetten, ist, dass wir die nächste Trainer
davon nicht, ist aber nicht in Toulouse. Also es würde mich schon sehr, sehr wundern. Ich glaube, Hugo Mollat hat mit seinen 4 Meistertiteln und dem Champions Cup hat, glaube ich, erstmal ganz gut Vorsorge geleistet. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja.
Der Mann
sitzt ich glaube, wenn er den Verein verlässt, dann nur als neuer Nationaltrainer. Aber mal schauen. Zwei Leute, absolut die richtig, ihre Posten verlassen haben, hatten wir in DAX. Und damit kommen wir zur Pro D2, der besten Liga der Welt. Hatte einige sehr, sehr große Überraschungen. eine Geschichte habe ich noch die ich gar nicht aufgeschrieben, aber die ich super wild finde. Aber DAX hat 2 seiner 5 Aufsichtsratsmitglieder verloren. Die haben ihre Ämter niedergelegt. Nach der sehr turbulenten Offseason, die sie hatten, sind sie jetzt endlich mit dem Defensivbonus gegen Wann im positiven Punktebereich angekommen. 15-16, Maxim Holtmann in der 62. Minute eingewechselt, Erik Marx nicht mit von der Partie. Am Ende ein knapperes Spiel, als viele erwartet hätten. Aber trotzdem vergleichsweise souveräner Sieg von Wann, auch wenn wir es von ihnen schon souveräner gesehen haben diese Saison. Aber souverän genug, würde ich sagen.
Absolut, ich meine, wie gesagt, Wann aktuell echt, macht ja echt auswärts, ne? Gewinnt fast der Montemosson, gewinnt jetzt gegen DAX, hat ein schwieriges Spiel gegen Brief, aber nimmt immerhin 2 Punkte mit, das hätten sie ja auch gewinnen können. Und sind zu Hause impeccable, ne? Impeccable, wie auch immer. Und schon beeindruckend, ich meine, Brief, generell das Pro D2-Wochenende irgendwie eins der klaren Ergebnisse, wenn ich mir so die Ergebnisse anschaue, da gibt es wenig, was mich hier so zum Träumen anregt. Bizier gewinnt 31-19 gegen Carcassonne, ein Ergebnis, oder Colomiers 31-5 gegen Ajaccio, aber ein Ergebnis, was ich wirklich interessant fand, weil es nämlich so ein bisschen Feuer auch angezündet hat, zumindest in Biarritz, ist das 13-19, Aurillac gewinnt auswärts gegen Biarritz. Das kam schon unerwartet. Also das war für mich so der einzige absolute Schocker, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Also Biarritz gewinnt zu Hause gegen Brief, nur um dann
also
2 Wochen
später gegen Aurillac zu verlieren. Das ist schon, also muss man ja auch sagen, direkte Konkurrenz im Abstiegskampf, super überraschend. Tatsächlich, nur mal kurz reingeworfen. Biarritz, ne, es kam jetzt vor ein paar Wochen, kam ja dieses Interview, also, ne,
unsere Eigentümergruppe, ne, also die sind ja nicht dafür da, Geld für uns zu geben, aber die sind bereit zu investieren, aber du musst ihnen ganz genau erklären, wofür das Geld da ist. So, Sterin hat diese Woche sein Haus in Saint-Jean-de-Luz verkauft, das er seit 2,5 Jahren hatte, hat es für 6 Millionen Euro gekauft, hat es jetzt für 16 Millionen Euro, 2 Jahre später für 16 Millionen Euro verkauft. Und ja, die Vorwürfe, also das ist ja pure Spekulation, was da passiert ist. Da ist ja, wie ist das denn zu rechtfertigen? So, ja, aber ich hab viel Geld in die Renovierung gesteckt. Ich habe nur, was ich da gesagt, faible Profit de 2 Millionen Euro. Ein kleiner, schwacher, winziger Profit von nur 2 Millionen Euro. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle doch mal der Vereinsleitung von Biarritz einmal, ne, doch bitten, ihr müsst gewinnen, der arme Mann hat kein Geld. Es ist schon echt schwierig. Aber ja, wenn du zu Hause gegen Aurillac verlierst, die ja nur bekannter und berühmterweise kein besonders gutes Auswärtsteam sind, dann hast du ein Problem mehr.
Haben sie auch gesagt, wir sind so tief gesunken wie noch nie. Das hört sich ja...
Ja.
Ja, da weißt du direkt, du bist in Frankreich. Mehr
Pathos ist es halt, sie sind jetzt Drittletzter der Pro de Deux. Ich weiß nicht, schon mal... Gut, sie waren bestimmt schon mal Tabellenletzter, aber... Bin mir echt gespannt, wie es weitergeht. Aktuell, also wie gesagt, gegen einen direkten Konkurrenten, nicht gut. kurze Frage eigentlich nur mal am Rande, keine lange Diskussion. Ist Bizet Carcassonne für dich eigentlich ein Derby? Ja? Ich bin mir sehr unsicher.
Ja. Ja, aber ja, es ist so nah beieinander. Auf jeden Fall. Oh, ja. Nee, für mich ist das ein Derby.
Dann, Klatsch, du hast schon gesagt, 31-19. Grenoble-Provence. Noch das andere wirklich spannende Ergebnis vom Wochenende. Es war ja absolut, dann relativ schnell klar. Wir hatten es letzte Woche ja schon besprochen. Trotz Streik war relativ schnell klar, dieses Spiel wird stattfinden. Aber es war auch klar, Grenoble wird liefern müssen. Das Team wird liefern müssen, nachdem sie ja gestreikt haben, Nicolas Nadeau als ihren Hintermannschaftscoach im Job zu halten. Ohne Erfolg nebenbei bemerkt, aber das war eigentlich ja schon relativ früh klar. Und Provence, die ihr erstes großes Ergebnis gefühlt diese Saison, neben dem Haushohnsieg gegen Biarritz zu Hause, aber das war ja so ein bisschen erwartet. Aber dieses erste wirkliche Ausrufezeichen der bisher relativ schwachen Saison.
Ja, ich glaube, hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass vielleicht Grenoble nicht so viel trainiert hat, ne? Waren ja im Streik. Aber man muss schon quittieren, dass es natürlich für Grenoble bitter ist, hätte man eigentlich gewinnen müssen. Das würde auch ein starkes Zeichen irgendwie senden an die Vereinsleitung. Aber ja, mit einem Punkt ärgerlich. Aix-en-Provence, Top-Team, stellen es einmal mehr unter Beweis, was sie für Ambitionen haben. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, ne, dass persönlich, ne, mit Nevers, und dann können wir da vielleicht dazu überleiten, wenn wir 33-10 gewonnen gegen Soyuz Angoulême, damit 20 Punkte jetzt auf dem 5. oder 4. Platz, punktgleich mit Brief, dass sich da die, in Anführungszeichen, großen Favoriten ab und zu mal ärgern, das ist ja für uns gar nicht so schlecht. Wir spielen ja dann nächstes Wochenende in
Aix. Ich bin gespannt. Also es ist ja jetzt, Caleb Manz ist jetzt auch angekommen endlich in Aix-en-Provence. Der startende Zehner für Fiji müsste es sein. In jedem Fall ein Spieler, der auch in der englischen Premiership durchaus auf der Wunschliste stand. Das war schon so ein kleines Ausrufezeichen, dass man den hat verpflichten können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, der Saisonstart bis jetzt für Provence nicht mega gut. Aber vielleicht kommt er jetzt Fahrt auf. In jedem Fall Top-Spiel. Ist es eigentlich jetzt Top-Spiel? Oder ist es... Also,
Ja, war Topspieler, war Topspieler, war Topspieler auch. 21 Uhr abends ist es gelaufen. War selbstverständliches
Nicht das.
Topspiel. Ja. Was haben wir noch auf der
Ja,
Liste,
dritte
Marc?
Liga und vierte Liga mit zwei deutschen Versuchen tatsächlich.
Das ist krass.
Ja.
Das ist halt auch eine zweite Reihe, die einen Versuch gelegt hat. Ne? Das muss ich einfach auch als zweite Reihe einfach mal sich die Zeit nehmen und das halt, ne? Das merkt, also das ist möglich. Das ist möglich. Wir können auch Versuche legen, ab und zu.
Es kommt
Bei Pick
selten
and
genug
Go.
vor, aber wenn es vorkommt, ist es sehr, sehr schön.
Wann hast du
Oh, ich habe
deinen letzten
tatsächlich noch nie
Versuch
einen
gelegt,
Versuch
Marc?
gelegt. Also doch, also
Okay,
bei
krass.
den Burn Intense,
Das
hab ich
zählt.
zwei
Versuch ist
Versuche
Versuch.
gelegt.
Versuch ist Versuch.
Aber im regulären Spielbetrieb bin ich noch nicht fündig geworden.
Also ich habe meinen letzten Versuch gelegt vor 3 Jahren mit Stade Français bei den Espoirs gegen Vannes. Komme ich den Ball aus der 5-Meter-Linie, renne einfach einen Zehner um und dann lege ich einen Versuch. Aber seitdem ist mir das nicht mehr gelungen. Also seit ich aus der U16 raus bin, habe ich dann doch weniger Versuche gelegt. Ja. Aber ich sag dir, U12, U14, da war ich krass. Da war ich echt gut. Da habe ich echt viel Versuche gelegt. Da musste meine Mutter immer zur Passkontrolle mit mir. Ob ich denn wirklich so alt sei. Ja. Das waren noch Zeiten.
Ich habe an
Da
der
war
Uni
Rugby
ja
noch
hauptsächlich
einfach.
Siebener gespielt, weil eine kleine Uni, so viele andere Möglichkeiten gab es nicht. Und die Sache war ja, wenn ich einen Durchbruch gemacht hab, was durchaus vorgekommen ist, ich hätte ja sonst das ganze Feld runterrennen müssen. Da habe ich den Ball abgegeben und
Fair,
bin stehen
das
geblieben.
geht nicht als Prop.
Was natürlich supporttechnisch auch nicht clever ist, aber
Und hast du näher geguckt?
bevor ich das ganze Feld runtersprinte. National. Hat sich gelohnt dieses Wochenende.
Lock und Prop, Lock und Prop hier. Schöne Grüße an Sammy und Timo Vollenkemper.
Zwei. Nee, nur ein. Boah, ich bin gar nicht sicher, ob Tim Enzel gespielt hat. Für ein Jahr auch.
Was sagt das Rechercheteam? Können wir
Müsste
das herausfinden?
sich
Du
theoretisch
guckst nach.
rausfinden lassen. In jedem Fall, Périgueux hat, oder haben sie in Périgueux gespielt, 24-23 am Ende das Ergebnis für Périgueux und eben der besagte Versuch für Michel Himmer in der 80. Minute hat nicht gespielt. Okay.
Hat nicht gespielt, hat nicht gespielt.
Aber immerhin, hat Michel Himmer gespielt, ein deutscher Nationalspieler und hat auch noch den Versuch gelegt. Was will man denn mehr? Ansonsten war es vor allem im Abstiegskampf oder gab es im Abstiegskampf ein paar spannende Ergebnisse. Olympique Marquard hat 28-16 gegen Tarbes gewonnen, während Konkurrent Rennes, Mitaufsteiger von Niort, hat mit Niort hat 10-12 zu Hause gegen Rouen verloren im Nordduell. Und Bourgoin, die ja überraschend auch auf dem Abstiegsplatz stehen, haben 13-19 zu Hause gegen Massy verloren. Und Bourg-en-Bresse hat eine richtige Klatsche gekriegt, 43-6. Das Spiel war schwierig mit anzuschauen. Das Narbonne im pinken Trikot mit schwarzer Shorts und Bourg-en-Bresse mit violett-schwarzem Trikot. Das war keine besonders gute Kombination, um die Teams auseinanderzuhalten. Ich meine, es ging, aber war viel. Und am Ende ist das Ergebnis auch 4-43-6. Was willst du denn da noch sagen? Ansonsten noch Albi mit einem 30-15-Sieg gegen Suresnes. Und was ich nicht aufgeschrieben habe, Nizza haben relativ eindeutig gewonnen gegen Chambéry im Topspiel. Das Ergebnis habe ich nicht aufgeschrieben, aber mit Bonuspunkt. Das muss ich nochmal nachliefern. Aber jetzt ja damit mit 6 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz, bevor jetzt auch die Nationale eine Woche Pause hat. Und Narbonne da hinter mit 21 Punkten vor Chambéry noch. Aber aktuell die beiden Teams, die wir oben erwartet haben, ganz oben. Das kann man in National 2 nicht für den Freundeskreis aus Lannemezan sagen. der Cercle Amical 38-8 in Macron verloren. Allerdings Mathieu Ducos mit dem einen Versuch für den CL in der 18. Minute am Ende, aber relativ fruchtlos dieser Ausflug. 38-8 schon nicht ganz ohne. Aber
ja. Es tut weh. Tut weh.
Allerdings, das kann man, ich meine, kann man so sagen. Nur kurz, aber dran sind, ich meine, werde das Thema nicht lange ausreizen, aber dass Lannemezan und Macron überhaupt im gleichen Pool liegen, ist nach wie vor überraschend. Lannemezan muss dieses Jahr inklusive Europacup-Spiele mehr Kilometer zurücklegen als Toulouse. Weil Toulouse hängt so ein bisschen ab, ob sie nach Südafrika müssen oder nicht. Dann wird es das wieder rausreißen. Aber eventuelle Südafrika-Reisen mal ausgenommen. Reißt ein Team wie Lannemezan in diesem Jahr mehr Kilometer ab als Toulouse. Weil sie in diesem komischen Ost- und Nord-Frankreich-Pool der National 2 eingestuft sind. Diese Poolaufteilung immer noch ein sehr kontrovers diskutiert. Und natürlich auch finanziell eine Katastrophe für so einen kleinen Verein, der im Gegensatz zu anderen direkten Konkurrenten im anderen Pool Reisemehrkosten von 300.000, 400.000 Euro hat. Das ist schon nicht ganz ohne. Ansonsten heute Sprintfolge.
Ja, es tut mir leid, es liegt an mir, ich gebe es zu. Private Verpflichtungen, aber ich nehme ja auch hier meinen Podcast ernst, wurde ja schon häufig, ja meinetwegen hier musste ich Marc versetzen, das geht ja nicht, das geht ja nicht hier. Das muss auch hier, ne, muss auch seine Arbeit machen und der deutschen, was heißt der deutschen, euch französischen Rugby-Begeisterten muss man ja auch gerecht werden.
Das, ich hoffe, das ihr verzeiht es mir und du auch, falls Marc. Ihr noch Fragen, Anmerkungen, nicht Verschiebungswünsche an uns habt, schreibt uns gerne an info@blueblondrugby.de oder am Blueblond Rugby Pod auf Instagram. Wir freuen uns und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Rugby-Wochenende und sagen ciao.
Macht's gut, tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.